Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste hier bei unserem Gottesdienst. Und ich wünsche, dass Sie alle den entdecken können, der von sich sagte: Ich, dein Gott, bin ein barmherziger Gott. Amen. Wir beten im Wechsel den 31. Psalm. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilen, sei mir ein starker Fels. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Und übergibst mich nicht in die Hände der Feinde. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Wir beten. Herr, wir sind sehr verschieden. Die einen sind mit großen Erwartungen hergekommen und die anderen erwarten schon gar nichts mehr. Enttäusche die einen nicht, überrasche die anderen. Öffne uns die Ohren für dein Wort, sprich du selbst. Räume alles weg, was hindern könnte, dass dieser Tag ein besonderer Tag werde. Komm jetzt mit deinem Geist und fülle dieses Haus. Amen. Thank you. Titusbüchlein steht, als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach deiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht werden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Amen. Nach den Bläsern singen wir das Hauptlied 248, die Verse 1 bis 6. Liebe Gemeinde, eine lateinische Zahl steht über diesem Sonntag. Septuaginta, zu Deutsch 70. Das heißt 70 Tage vor Ostern. Und dazu ist uns das Evangelium gegeben aus dem Matthäus-Evangelium, dem 9. Kapitel. Und dort lesen wir von Vers 9 ab. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Amen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Liebe Gemeinde, zum Beispiel bei der Kleiderwahl, hell oder dunkel, bei der Essenswahl, fett oder mager, bei der Partnerwahl, blond oder schwarz. Wer die Wahl hat, hat die Qual, auch bei der Berufswahl. Mein Bruder hatte es besonders schwer. Seine Pläne änderten sich so schnell wie der Mond. Schließlich besorgte sich der besorgte Vater ein Büchlein mit dem Titel »Wie wird man was?« Kummervoll ging er die einzelnen Ausbildungen durch. Unter A fand er Arzt, 1er Abitur, Studium, Promotion. Aber weil er an die 3er und 4er Durchschnittszeugnisse seiner Kids dachte, blätterte er schnell weiter. Unter F fand er Flaschner. Schulreife, Schule, Gesellenprüfung, Lehre. Aber weil er um die linken Hände seiner Zöglinge, Sprösslinge wusste, studierte er weiter. Unter K fand er Kammersänger, Abitur, Musikhochschule, Meisterklasse. Aber weil er als spröder Jurist wahrlich die Musikalität nicht vererbt hatte, las er weiter. Bis unter Z, Zirkusdirektor, fand er noch viele Berufe. Und so verschieden sie auch waren, in dem einen glichen sie sich alle. Sie verlangten ein Opfer an Zeit, an Kraft und an Energie. Ohne Opfer wird keiner eine Arztpraxis eröffnen können. Ohne Opfer wird keiner seine Brötchen als Flaschner verdienen können. Ohne Opfer wird keiner eine Sängerkarriere beginnen können. Nur durch Opferfähigkeit, und so hätte man den Titel dieses Büchleins kurz und knapp beantworten können, nur durch Opferfähigkeit wird man was. Auch Christ. Schade, dass uns dieses Büchlein nicht mehr zur Hand ist. Sonst fänden wir doch unter J. Jünger oder in Nachfolger oder C. Christ folgendes: Taufe, Religionsunterricht, Konfirmation, Kirchgang, Bibellesen, Opfern, Spenden, viele Dinge. Ohne Opfer wird keiner ein Jünger. Ohne Opfer wird keiner ein Nachfolger. Ohne Opfer wird keiner Christ. Nur durch Opferfähigkeit wird man Christ. Aber passen wir auf. Matthäus war zwar mit allen Wassern gewaschen, aber er war nicht getauft. Er war in die vielen Dingen versiert, aber er war nicht konfirmiert. Dieser Zöllner war mächtig eingebildet, aber er war nicht fortgebildet. Mit dem Christentum hatte er nicht viel am Hut. Und trotzdem wurde er Jünger, wurde er Nachfolger, wurde er zum Christ bestellt. Das Reich Gottes ist keine Leistungsgesellschaft. Zum Arzt können wir es schaffen, zum Jüngerschafts-Eher, zum Flaschner können wir es bringen, zum Nachfolger bringt es eher, zum Kammersänger können wir berufen, zum Christen beruft er, und zwar ganz allein und in völliger Entscheidungsfreiheit. Sehen Sie, Gott sei Dank ist nicht ein Opfer verlangt, sondern, und so ist es bei Hosea aufgeschrieben und im Matthäusevangelium festgeschrieben, ich habe Gefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das ist gute Nachricht für alle, die sich mit dem Jüngersein, die sich mit dem Christsein schwer tun. Christ werde ich nicht durch meine Opferfähigkeit, sondern durch seine Barmherzigkeit. Und weil dieser Begriff immer mehr aus unserer Alltagssprache verschwindet, wird er hier in einer Momentaufnahme auf Jesu Weg beleuchtet. Und diese Silbe Barm, in dieser Silbe Barm steckt sprachgeschichtlich die Begriffe warm, weit und groß. Und deshalb kann ich zuerst so formulieren, seine Barmherzigkeit ist warmherzig. Tatort Zollhaus. Business as usual. Ganz gewöhnlicher Geschäftsbetrieb. Matthäus im Schichtdienst. Ein Marktbauer kommt an die Schranke. Er sieht den Uniformierten, wie er die Zollbändel verkauft. Ihn lässt dieser Mann kalt, so wie uns uniformierte Schalterbeamte kalt lassen. Mit denen haben wir im Grunde nichts zu tun. Und dann kommt ein Straßenhändler. Und er sieht den üblen Gauner, der den Leuten das Fell über die Ohren zieht. Und deshalb zeigt er ihm die kalte Schulter, so wie wir Gaunern die kalte Schulter zeigen. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann kommt ein Eselsreiter und sieht den Kollaborateur, der Mann, der mit den Römern eben eine Sache macht und unter einer Stecke steckt. Und den lässt er kalt abblitzen, so wie wir miese Zeitgenossen kalt abblitzen lassen. Die haben es bei uns verspielt. Und dann kommt Jesus an die Schranke und er sieht den Uniformierten und er lässt ihn nicht kalt. Und dann sieht er den Gauner und dem zeigt er nicht die kalte Schulter. Und dann sieht er diesen miesen Zeitgenossen und er lässt ihn nicht kalt abblitzen. Er sieht ihn so, wie er ist, mit seinen ungeklärten Fragen, mit seinen unheimlichen Bindungen, mit seinen unwahrscheinlichen Sehnsüchten. Er sieht ihn so, wie er ist, und deshalb geht er nicht kaltherzig weiter, sondern wendet sich ihm warmherzig zu. Jesus sieht jeden, auch wenn er nicht im Zollhaus, sondern im Rathaus oder Schulhaus oder Kaufhaus oder gar im Tollhaus sitzt. Jesus sieht jeden, auch wenn er keine Uniform, sondern Mantel oder Jacke oder Krawatte oder Weste trägt. Jesus sieht jeden, auch wenn er nicht am Schalter, sondern am Fließband, am Bildschirm, am Herd oder am Bügelbrett arbeitet. Jesus sieht jeden so, wie er ist, mit seinen ungeklärten Fragen, die er heute Morgen hier hereingebracht und die ihm seit Monaten keiner erklären kann. Mit diesen unheimlichen Bindungen, die hoffentlich nicht ans Licht kommen, damit nicht auch noch unsere Familienbande zerstört werden. Mit diesen unwahrscheinlichen Sehnsüchten nach besseren Tagen, nach schmerzfreien Stunden, nach glücklichen Augenblicken. Jesus sieht jeden. Du bist ein Gott, der mich sieht, hat Hagar gesagt. Und dabei ist es geblieben. Auch in der letzten Bank, auch hinter der Säule versteckt, auch oft übersehen und übergangen, an die Seite gedrückt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er geht nicht seiner Straße. Er lässt mein Haus nicht links liegen. Er geht nicht kaltherzig weiter, sondern er wendet sich mir barmherzig zu. Das ist seine Barmherzigkeit, die warmherzig ist. Und das andere, seine Barmherzigkeit ist weitherzig. Tatort Zollhaus. Die Schranke ist geschlossen. Matthäus im Wechseldienst. Warum? Jesus sagte ihm, folge mir. Und er stand auf und ging und wechselte den Dienstherrn. Einer hat ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Der unmögliche Jesus. Diese Aufnahme im Schnellverfahren passte in dieses Büchlein dazu. Keiner wird im Vorübergehen einfach angestellt. Wenn er wenigstens ein Anstellungsgespräch geführt hätte, so wie ein Bürochef, schließlich ist dieser Matthäus kein unbeschriebenes Blatt, wenn er wenigstens eine Prüfung durchgeführt hätte, so wie ein Personalleiter, schließlich ist er kein unschuldiges Lamm, wenn er wenigstens eine Probezeit vereinbart hätte, so wie ein rechter Lehrlingsmeister, schließlich muss dieser Matthäus seine innere Kehrtwendung erst einmal unter Beweis stellen. Aber einfach mir nichts, dir nichts, benutzt er den kurzen Schrankenstopp zur schnellen Dienstaufnahme. Ein unmöglicher Jesus. Aber er ist eben kein Bürochef, der auf Gespräche angewiesen wäre. Er ist kein Personalleiter, der irgendwelche Prüfungen notwendig hätte. Er ist nicht irgendeiner, der gewiss sein muss, dass auch dieser Mann auf der Linie liegt und deshalb eine Probezeit vereinbart. Nein, er kennt jeden aus dem FF. Und deshalb ruft er ihn in seine Gemeinschaft. Keiner ist so unmöglich, als dass er nicht ein möglicher Kandidat für diesen unmöglichen Jesus wäre. Auch wenn ich kein unbeschriebenes Blatt mehr bin, weil Jahre und Tage so viel draufgeschrieben haben. Auch wenn ich kein unschuldiges Lamm mehr bin, weil mich die Schuld bis in die Wolle hinein rot eingefärbt hat. Auch wenn ich kein sicherer Kantonist bin, weil ich zu oft hin und her und umgefallen bin. So bin ich trotzdem einer, den dieser Jesus ruft, so wie er sie an diesem Morgen wieder oder zum ersten Mal rufen will. Folge mir, folge mir. Das ist seine Weitherzigkeit. Das ist seine Weitherzigkeit, die keinen an seinem alten Platz lassen will. Matthäus soll heraus, denn die Zollbude wird nun einmal keine Traktatbude und das Zollhaus wird nicht zum Bethaus. Dort in diesem Wust von Lug und Trug könnte er sich verfangen und wieder rückfällig werden. Deshalb soll er das alles hinter sich lassen. Keiner muss im alten Milieu neu leben. Keiner darf im alten Milieu neu leben. Auch wenn wir nicht die Möglichkeit haben, unseren Schalter zu schließen, auch wenn wir nicht die Möglichkeit haben, unseren Platz ganz schnell zu räumen und fristlos zu kündigen, so gibt es doch ein inneres Folgen aus allen inneren Bindungen und Verstrickungen heraus und ihm nachzugehen in seiner Nachfolge. Keiner muss in der Dickluft seiner vier Wände ersticken, sondern darf in der Ozonluft der neuen Welt neu durchatmen. Deshalb folge mir, seine Barmherzigkeit ist weitherzig. Und seine Barmherzigkeit ist großherzig. Tatort Zollhaus. Gläserklirren und Löffelklappern. Matthäus im Tischdienst. Er wollte nicht Schofel sein, nicht französisch Abschied nehmen und sich heimlich, still und leise durch die Hintertür verdrücken. Seine Kumpels und Kollegen und Kameraden, die sollten doch auch diesen neuen Dienstherrn kennenlernen, dem es sich zu unterstellen und zu folgen lohnt. Deshalb wurden Stühle gerückt, ein paar Tische zusammengeschoben und eine Abschiedsparty gefeiert. Aber weil es in jeder Runde immer ein paar solche gibt, die Wasser in den Wein gießen und die so lange ihre ergraubten Häupter über den Tellern schütteln, bis sie darin ein Haar in der Suppe finden. So gab's auch in dieser bunten Gesellschaft aus seriösen Zöllnern und bunten, schrägen Vögeln ein paar pharisäische Besserwisser, die fragten, warum festet dieser Jesus mit Zöllnern? Warum feiert dieser Jesus mit Sündern? Warum Jesus in schlechter Gesellschaft? Und dieser Jesus ist so großherzig, dass er diese verletzende Frage aufnimmt und sie zum Thema einer nachfolgenden Tischrede macht. Kranke brauchen den Arzt. Das ist ein Thema. Kranke brauchen den Arzt. Denkt an einen Augenkranken, der starr verengt sein Gesichtsfeld. Dieser Kranke braucht einen Augenarzt. Denkt an einen Lungenkranken. Die Tuberkulose wirft einen immer größeren Schatten auf die Brust. Der Kranke braucht einen Lungenarzt. Denkt an einen Hautarzt. Ekzeme plagen ihn Tag und Nacht. Der Kranke braucht einen Hautarzt. Denkt an einen Schuldkranken. Die Schuld zerfrisst das ganze Immunsystem gegen das Böse. Die Schuld zerstört alle Lebensorgane. Die Schuld führt unweigerlich zum ewigen Tod. Welchen Arzt braucht er? Welchen Doktor brauchen wir, wenn wir von diesem Todesvirus befallen sind? Welcher Mediziner kann uns helfen, wenn wir die Krankheit zum Tode alle miteinander in uns tragen? Wer kann uns helfen? Allopathie und Homöopathie wird nicht genügen. Aber die Sympathie dieses Herrn, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Facharzt für Schuld. Ich bin der Herr, dein Heiland, der um seine Opferfähigkeit am Kreuz nun in seiner Barmherzigkeit dies alles möglich macht, dass ich meine Vergangenheit hinter mich lassen kann, dass ich vorwärts gehen kann, dass ich neu leben kann, neu ein Leben, das sich zu leben lohnt. Liebe Freunde, als Student musste ich einmal zum Arzt. Endlich fand ich einen in dem schönen Hamburger Villenvorort Blankenese, in dem ich mit Blick auf der Elbe wohnte. In der Rezeption füllte die Sprechstundenhilfe den Bogen aus. Name, Wohnort, Alter. Als sie dann nach der Versicherung fragte und ich AOK sagte, Allgemeine Ortskrankenkasse, schrieb sie gleich gar nicht mehr weiter. Und dann sagte sie, Herr Eisler, wir behandeln nur Private. Wie ein begossener Pudel schlich ich mich wieder hinaus. Dieser, mein Herr, dieser Arzt, behandelt nicht nur Private. An seiner Praxis steht alle Kassen, Klassen und Rassen. Seine Barmherzigkeit ist warm, weit und groß. Doch in all ihrer Not, in all ihrer Freude, in all ihren Problemen, in all ihrer Traurigkeit, lassen Sie sich diese Barmherzigkeit gefallen. Amen. Und jetzt wollen wir miteinander singen vom Lied 277. 277, die Verse 1 bis 3 und den 5. Vers. Und dann wollen wir 3 Kinder taufen und weil ein Kind davon schon in der Kinderkirche ist, erwarten wir auch die Kinder unserer Kinderkirche von der Schlosskirche. Lassen Sie uns nun singen 277. Und nun taufen wir diese Kinder, weil Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Christus ruft Kinder zu sich. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre und segne. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass eure Kinder zu eigenem Glauben kommen und sich der Taufe freuen mögen. Amen. Und nun lasst uns die Taufe vollziehen. Liebe Eltern und Paten, so frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass die Kinder auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, dass eure dazu beizutragen, dass eure Kinder als Glieder der Gemeinde Jesu Christi erzogen werden? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Amen. Und jetzt zuerst taufen wir die Natalie Eberlein. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Und jetzt kommt der Jonathan Alexander Hengel. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Amen. Und jetzt kommt die, die ihr schon kennt. Wo ist sie denn? Die Dorothee Ott. Kommst du hierher? Ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. So, und jetzt wollen wir miteinander die Hände falten und beten, und wir stehen dazu auf. Dass du barmherzig bist, lieber Herr, hast du uns heute nicht nur gesagt, sondern jetzt auch noch gezeigt. Diese Kinder sind uns lebendige Zeichen deiner Barmherzigkeit. Du hast sie zur Welt kommen lassen, du hast die Mütter bewahrt, du hast ihnen die Hände aufgelegt, du willst sie in deine Obhut nehmen. Lass sie in deiner Hut bleiben. Mache Eltern und Paten zu deinen Wegbegleitern. Wir alle gehen falsche Wege, wenn du uns nicht rufst und mitnimmst in deine Nachfolge. Du siehst jeden unter uns, den mit seiner schweren Last, mit seiner großen Not, mit seinen unlösbaren Problemen, mit seiner tiefen Trauer. Herr, du kannst aus der Schuldverfallenheit der Welt uns herausführen und uns den Weg zum Leben zeigen. Herr, wir befehlen uns dir an. Gemeinsam wollen wir zu dir rufen, mit dem Gebet, das du uns gelehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen Platz nehmen. Liebe Gemeinde, ein seltenes Bild in der Kirche, in der Stiftskirche, Kinder am Altar. Wir laden deshalb wieder ganz herzlich zu unseren Kindergottesdiensten ein, die jeden Sonntag parallel zum Predigtgottesdienst drüben in der Schlosskirche stattfinden. Für Mütter und Väter mit Kleinkindern gibt es über eine Übertragung in der Sakristei. Beim Opfer denken wir an die Gnadauer Brasilienmission, die neben ihrer anderen Arbeit in den letzten Jahren ein Zentrum für Alkoholkranke und ein Haus für elternlose Straßenkinder eröffnet hat. Über die Faschingstage kommen über 1000 junge Leute zusammen, die nicht den Karneval von Rio erleben, sondern das Wort Gottes hören wollen. Weil ich dort selbst dabei bin als Bibelarbeiter, möchte ich die dortigen Schwestern und Brüder mit einem Opfer aus der Stiftskirche grüßen. Ich danke Ihnen, wenn ich mit etwas mehr als 45 Mark dort ankomme. Also ein ganz herzliches Dankeschön und ein Vergelt's Gott für Ihr heutiges Opfer für die Gnadauer Brasilienmission. Am Dienstag ist unsere Stunde der Bibel, das Thema Mut für morgen, wenn der Sturm zu schaffen macht. Beginn 20 Uhr in der Schlosskirche. Wir laden ein. Am Donnerstag um 15 Uhr ist Feierabendkreis im Gemeindehaus. Bibellesungen sind täglich 12.15 Uhr, 12 Minuten Gottesdienste, Montag bis Donnerstag 17.15 Uhr, Stunde der Kirchenmusik am Freitag um 19 Uhr. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich, 139. Ein ganz herzlichen Dank der Stuttgarter Bläserkantorei unter Professor Scheible. Und zum Abschluss spielt Kai Johansen von Louis-Nicolas Clérambeau Caprice. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diesen Sonntag und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.